Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Freitag, der 25. November, Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Der Castortransport rollt, in Deutschland stehen die Zeichen auf Protest. Schweizer Wasserkraft im Fokus, schwierige Suche nach Alternativen zur Atomenergie und Stopp dem sexuellen Missbrauch von Menschen mit einer Behinderung. Die Behindertenverbände wollen besser hinschauen. Am Mikrofon Cheyenne Mackay.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Nachrichten mit Wilmar Rall.
Die Stilllegung der Schweizer Atomkraftwerke und die Entsorgung des Atommülls werden weitaus teurer als bisher angenommen. Die Fachgruppe Kernenergie Swiss Nuclear rechnet mit rund 10% höheren Kosten als noch vor 5 Jahren. Für die Stilllegung der 5 Atomkraftwerke allein müsse man rund 3 Milliarden Franken investieren. Diese Kostenschätzung kritisiert die Schweizerische Energiestiftung SES als interessensgeleitet. Swiss Nuclear als Lobbyorganisation der AKW-Betreiber sei daran interessiert, die Kosten möglichst tief zu halten, schreibt die SES in einer Mitteilung. Sie fordert deshalb eine neue, von den AKW-Betreibern unabhängige Kosteneinschätzung. Die Bauarbeiter wollen mehr Schutz in ihrem Landesmantelvertrag. Sie verlangen mehr Schutz vor Lohndumping bei Krankheit, Unfall und Schlechtwetter. Dafür wollen sie heute in mehreren Schweizer Städten auf die Straße gehen. Zahlreiche Baustellen in Bern, Zürich, Genf und Lausanne bleiben heute leer. Die Bauarbeiter wehren sich dagegen, dass die Verhandlungen mit dem Schweizerischen Baumeisterverband Anfangs November erneut gescheitert sind. Seit 9 Monaten verhandeln Gewerkschaften und Baumeister über einen neuen Landesmantelvertrag. Der Thurgauer Regierungsrat Jakob Stark will in den Bundesrat. Damit hat die SVP einen neuen weiteren möglichen Kandidaten. Stark gehörte zwar nicht zu den Favoriten der Thurgauer, alle anderen aber haben abgewunken. Der 53-Jährige sitzt seit 5 Jahren im Thurgauer Regierungsrat. Somit gibt es nun 3 offiziell nominierte SVP-Kandidaten für die Bundesratswahl vom kommenden 12. Dezember. Neben Stark sind das der Waadtländer Nationalrat Guy Parmelin und der Schaffhauser Ständerat Hannes Germann. Der oberste Militärrat in Ägypten hat einen neuen Ministerpräsidenten ernannt. Es ist der 78-jährige Kamal Al-Ghansouri. Al-Ghansouri war Ende der 90er Jahre bereits Regierungschef unter dem ehemaligen Präsidenten Hosni Mubarak. Ghansouri ist der Nachfolger von Esam Scharaf. Scharafs Kabinett hatte wegen der anhaltenden Proteste den Rücktritt eingereicht. Ghansouri hat nun die Aufgabe, eine Übergangsregierung zu bilden. Wegen der anstehenden Parlamentswahlen wird diese wohl nicht länger als einige Monate im Amt bleiben. Die erste Phase der Parlamentswahlen beginnt bereits kommenden Montag, die letzte ist im Januar geplant. Bis Ende Juni 2012 soll Ägypten einen neuen zivilen Präsidenten haben. Und noch zum Wetter. Das Mittelland liegt unter der Hochnebeldecke mit einer Obergrenze von rund 700 Metern. Am Nachmittag löst sich der Nebel teilweise auf, darüber ist es sonnig. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 8 Grad. Auch am Wochenende und anfangs nächster Woche ändert sich wenig. Am Morgen hat es jeweils Hochnebelfelder, am Nachmittag drückt teilweise die Sonne durch bei etwa 7 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
In Deutschland fährt im Moment wieder der Atommüllzug. Der sogenannte Castortransport bringt jedes Jahr wiederaufbereitete Brennelemente aus deutschen Atomkraftwerken von Frankreich in das deutsche Zwischenlager Gorleben. Seit den 90er Jahren findet dieser Atommülltransport statt und seither wird in Deutschland jedes Jahr heftig gegen den Transport demonstriert. Mit Sitzblockaden, Barrikaden und Kundgebungen versucht die Anti-Atom-Bewegung, den Zug jeweils zu stoppen oder zumindest den Transport zu erschweren. Gestern ist der Castortransport wieder losgefahren und seit gestern wird wieder protestiert. Tausende Menschen wehren sich gegen den Atommülltransport. Unsere Kollegen von den deutschen Freien Radios haben mit einigen von ihnen gesprochen. Zum Beispiel mit dem Aktivisten Holger von der Aktionsgruppe Südblockade. Für ihn bedeutet der Protest gegen den Castortransport den generellen Protest gegen Atomkraft in Deutschland. Denn er glaubt nicht an den versprochenen Atomausstieg.
Es gibt keinen Atomausstieg. Das ist ein nettes Versprechen, dass irgendwann Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen. Das letzte Atomkraftwerk soll 2022 vom Netz gehen. Und bis dahin sind 3 Bundestagswahlen. Also da sollte eigentlich jeder Mensch, der sich bis 2004 zurückerinnern kann, noch wissen, dass Gesetze, die mal beschlossen worden sind, auch einfach wieder in der Schublade verschwinden können. In Karlsruhe wird im Institut für Transurane ganz massiv die Forschung ausgebaut für die 4. Generation von Atomreaktoren hier in Deutschland, für Deutschland oder vielleicht auch nur für den Export, wer weiß. Und da muss dringend was gegen getan werden. Also es gibt aus meiner Sicht absolut keinen Atomausstieg.
Gegen den Transport von Atommüll ins Zwischenlager Gorleben protestieren tausende Menschen. Der Castortransport wird von einem massiven Sicherheitsaufgebot begleitet. Die ganze Strecke des Zuges ist mit Polizei abgedeckt. Das hält die Anti-Atom-Bewegung nicht davon ab, gegen den Transport zu protestieren. Die Aktionsgruppe X-1000-mal zum Beispiel wehrt sich mit Sitzblockaden und einem Camp in der Nähe des Zwischenlagers in Gorleben. Luise Neumann-Kosel ist die Sprecherin von X-1000-mal.
Unser Grundkonsens ist so ein bisschen, dass wir für das Leben und für eine lebenswerte Zukunft streiten und dass sich daran natürlich auch unser Handeln orientiert. Also Gewaltfreiheit ist der ganz oberste und zentrale Konsens in unserer Aktion. Dann ist es auch so, dass sozusagen basisdemokratisches Handeln ganz wichtig ist und bei uns dazugehört, dass alle, die an unserer Aktion teilnehmen und mitmachen, dass sie eben auch mitentscheiden können.
Für die Aktionsgruppe X-1000-mal ist es wichtig, gewaltfrei gegen den Castortransport zu protestieren.
Das heißt in dem Fall zum Beispiel, dass wir eben nicht wieder aufstehen, wenn wir darum gebeten werden, dass wir eben dann sagen, nein, ich bleibe hier, ich sitze hier sehr richtig. Gewaltfreiheit heißt für uns nicht sowas wie Friedlichkeit. Also wir verstehen uns natürlich da schon als Sand im Getriebe. Wir stören, weil an der Stelle eine Störung ganz wichtig und nötig ist. Aber es heißt eben entschlossen gewaltlos. Gewaltfreiheit heißt eben nicht, dass man jetzt weich sein muss und dass man irgendwie dann aufsteht, sondern Gewaltfreiheit kann eben auch bedeuten, dass man sehr entschlossen sitzen bleibt.
In Deutschland wird aber auch anders gegen den Atommülltransport, den Castortransport, demonstriert. Die Gruppe Castor-Schottern zum Beispiel trägt jeweils den Schotter unter den Gleisen auf der Castor-Strecke weg. Wenn sie das schafft, ist der Zug blockiert, weil er nicht mehr auf Gleisen fahren kann, die keinen Schotter unterlegt haben. Das Motto der Castor-Proteste lautet dieses Jahr: Egal wohin ihr fährt, wir sind schon da. Denn die genaue Castor-Strecke ist geheim. Es gibt verschiedene Routen, wo der Zug mit dem Atommüll durchfahren kann. Das Ziel der Proteste ist es, überall präsent zu sein. Und an den Protesten beteiligen sich auch Kinder und Jugendliche. In Göttingen zum Beispiel sind mehrere hundert Kinder und Jugendliche auf die Straße gegangen.
Der Castor strahlt ja so lange, wenn es abgelagert wird. Und das strahlt dann halt noch für unsere Nachfolger. Und das ist dann total schädlich. Also deshalb bin ich dagegen.
Ja, wenn ein Riss in einen Container kommt, dann kommen giftige Strahlen raus. Und dann können auch die Nachfolger sterben und ja.
Der diesjährige Castor-Transport soll der letzte sein, der von der französischen Wiederaufbereitungsanlage in La Hague Atommüll nach Deutschland ins Zwischenlager bringt. Es wird aber befürchtet, dass die Transporte nächstes Jahr mit Atommüll aus England weitergeführt werden.
95,6. Rabe Info.
Wir bleiben beim Thema, wechseln aber das Land. Die Schweiz hat entschieden, bestehende Atomkraftwerke nicht mehr zu ersetzen. Das heißt aber auch, die Suche nach alternativen Lösungen muss intensiviert werden. Wie können wir zusätzlichen Strom erzeugen? Mit unseren vielen Bächen, Flüssen und Seen bietet sich die Nutzung der Wasserkraft geradezu an. Nur, dort sind sich die verschiedenen Interessensgruppen alles andere als einig. Was es für gangbare Mittelwege gibt, das wurde gestern an der Tagung Potenzial der Wasserkraftnutzung in Solothurn diskutiert. Wilma Rall berichtet.
Organisiert hat die Tagung Potenzial der Wasserkraftnutzung die Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz PUSCH. Eingeladen waren Naturschutzorganisationen, Elektrizitäts- und Wasserkraftunternehmen, Wissenschaftler, aber auch Behördenvertreter. Das Bundesamt für Energie klärt derzeit ab, wie groß denn das zusätzliche Potenzial bei der Wasserkraft ist im Rahmen der Energiestrategie 2050. Gestern an der Tagung wurden die Zwischenergebnisse präsentiert, sagt Tagungsleiter Ion Karagunis von der Stiftung PUSCH.
Zurzeit ist der Anteil der Wasserkraft an der Gesamtstromproduktion in der Schweiz, der liegt bei 56%. Und man geht im Moment davon aus, dass dieser Anteil um rund maximal 4 Terawattstunden pro Jahr gesteigert werden kann. Das sind etwa 5% insgesamt zusätzlich.
Der Bund geht also davon aus, dass in Zukunft 60% des gesamten Strombedarfs durch Wasserkraft gedeckt werden könnten. Wie aber soll man nun diese Wasserkraft am besten nutzen? Hier gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Meinungen, zwei Interessensgruppen. Die einen sagen, die Nutzung von Wasserkraft soll gefördert werden, aber nicht auf Kosten des Natur- und Landschaftsschutzes.
Ich glaube, man stört sich von der Umweltseite nicht daran, dass man Kraftwerke ausbaut, dass man die erneuert, vor allem dort, wo es schon Belastungen gibt, wo die Natur schon beeinträchtigt ist. Aber besonders kritisch sind wirklich diejenigen Orte, die noch vollständig unverbaut sind. Und was auch kritisiert wird, ist der relativ große Ausbau all dieser Kleinwasserkraftwerke. Hier hat man das Gefühl, wahllos will man überall irgendwo etwas hinstellen.
Die Gegenseite aber argumentiert, wenn man die Wasserkraft ausbauen wolle, dann müsse auch der Natur- und Landschaftsschutz gelockert werden.
Die Hauptargumente der zusätzlichen Nutzung sind natürlich die große Frage, woher beziehen wir den Strom, wenn denn dereinst mal diese Kernkraftwerke keinen Strom mehr produzieren. Einerseits sind da natürlich die Sparmaßnahmen, die neuen erneuerbaren Energien eingeplant. Sie sagen aber einfach, es gibt eine Lücke und die können oder wollen wir mit Wasserkraft füllen und das okay, man muss beim Naturschutz zurückstecken.
Es muss also ein Mittelweg gefunden werden, um beiden Interessensgruppen gerecht zu werden. Ein gutes Beispiel dafür ist laut der Stiftung PUSCH die Wassernutzungsstrategie des Kantons Bern.
Der Vorteil ist dort, dass man eigentlich den ganzen Kanton anschaut und nicht einfach Dutzende oder bis zu 100 kleine Projekte isoliert betrachtet. Und der Vorteil dieser kantonsweisen Betrachtung liegt eigentlich darin, dass man dann Schwerpunkte der Nutzung festlegen kann, wo man sagt, okay, hier gehen wir an die Limite, hier nutzen wir möglichst viel. Aber im Gegenzug dazu gibt es ein Gebiet, wo man sagt, hier verzichten wir vollständig auf die Nutzung.
Der Kanton Bern ist bisher der einzige Kanton, der eine kantonale Strategie verfolgt und könnte somit als Vorbild für andere Kantone dienen. Gangbare Wege zu finden, wie man die Wasserkraft stärker nutzen kann, ohne den Naturschutz zu vernachlässigen, das war ein Ziel der gestrigen Tagung. Grundsätzlich aber verfolge die Stiftung PUSCH ein anderes Ziel.
Ich denke, wir sehen als Stiftung PUSCH durchaus, sehen es als richtig an, dass man über diese Wasserkraft diskutiert, dass hier auch eine gewisse bescheidene zusätzliche Nutzung noch möglich sein soll. Aber ich denke, dass das Hauptaugenmerk muss schon auf die Energieeffizienz gerichtet werden. Das ist der Königsweg, den wir gehen sollten.
Und gerade dort könnte jeder und jede seinen Teil dazu beitragen, sagt Ion Karagunis, Geschäftsleiter der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz, PUSCH.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info vom Freitag, 25. November. Der Missbrauchsfall im Kanton Bern hat die Behinderteninstitutionen aufgerüttelt. Anfang Jahr wurde bekannt, dass ein Sozialtherapeut mehr als 120 Menschen mit Behinderung missbraucht haben soll, und das während fast 30 Jahren. So etwas darf nicht mehr vorkommen, da sind sich die Institutionen und Organisationen einig. Mit einer gemeinsamen Charta wollen sie solche und ähnliche Fälle in Zukunft verhindern. Diese Charta haben sie heute der Öffentlichkeit vorgestellt, Wilma Rall berichtet.
Wir schauen hin. Das ist die Hauptaussage der Charta Prävention. Mit verschiedenen Maßnahmen sollen sexuelle Ausbeutung oder Missbrauch von Menschen mit Behinderung in Zukunft verhindert werden. Die Präventionsmaßnahmen der Charta selber seien nicht neu. Neu sei die Vorgehensweise, meint Ivo Lötscher, Geschäftsführer von INSOS Schweiz, dem nationalen Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung.
Das Neue, was daran ist, das ist, dass es erstmals gelungen ist, all diese Verbände an einen Tisch zu bringen. Und mit diesem gemeinsamen Vorgehen wurde die bisherige Präventionsarbeit, die auf institutioneller Ebene oder Verbandsebene geleistet wurde, auf eine höhere Ebene gebracht. Und uns ist das wichtig, dass wir gesamtschweizerisch in allen Bereichen, ob bei der freiwilligen Arbeit oder im institutionellen Bereich, sagen können, wir sind ein Netzwerk. Wir schauen gemeinsam hin, wir überlassen nichts dem Zufall.
Hinter der Charta stehen 12 Schweizer Verbände und Institutionen, darunter Insieme, Po Infirmis, Cerebral oder der Heimverband Bern. Auslöser der Charta war der Vorfall in Bern von Anfangsjahr, wo ein Sozialtherapeut mehr als 120 Menschen mit Behinderung missbraucht hat und das während fast 30 Jahren. Das habe den Verbänden klar gezeigt, dass die bisherigen Präventionsmaßnahmen nicht ausreichen.
Das hat dazu geführt, dass wir sagen mussten, offensichtlich hat die bisherige Präventionsarbeit so einen Fall nicht verhindern können. Wir wissen, wie wir jetzt die Täter besser verstehen können, was sie alles tun und machen. Und das ist natürlich der Punkt, wo wir sagen müssen, wir setzen hier an und versuchen, da Gegensteuer zu geben, damit eben so etwas nie mehr passieren kann.
Gegensteuer geben wollen die Verbände mit insgesamt 10 Präventionsmaßnahmen, festgehalten in der Charta Prävention. Dazu gehört beispielsweise die bessere Sensibilisierung von Menschen mit einer Behinderung. Sie sollen lernen, ihre eigenen Bedürfnisse besser zu formulieren und Grenzen zu setzen. Jeder und jede auf seine eigene Art und Weise.
Sie müssen sich vorstellen, das gibt beispielsweise Menschen mit einer Beeinträchtigung, die geistiger Natur ist. Es gibt Menschen, die schwer mehrfach behindert sind. Da kann man nicht die gleichen Konzepte anwenden. Aber es sind Schulungen mit Standardunterlagen, es sind individuelle Schulungen und Gespräche, das kann in Gruppen sein, das ist ganz unterschiedlich und auf die Kompetenzen der Personen ausgerichtet.
Besser geschult werden sollen auch die Pflegerinnen und Pfleger, zum Beispiel mit Weiterbildungen zum Thema sexueller Missbrauch. Zudem sollen in Zukunft bei Neuanstellungen alle Mitarbeitenden nicht nur einen Strafregisterauszug abgeben müssen, sondern auch eine Erklärung unterzeichnen, dass sie die Grundsätze der Charta zur Kenntnis nehmen, sagt Ivo Lötscher.
Der Strafregisterauszug, das ist ja kein Persilschein. Ein Strafregisterauszug ist geschrieben, wenn irgendwelche Vergehen oder Verbrechen begangen wurden. Und bei Übertretungen stehen diese nur drin, wenn damit ein Berufsverbot ausgesprochen wurde. Aber uns ist viel wichtiger, dass wir ein Zeichen setzen können und sagen, es ist selbstverständlich und gehört normal dazu, dass wir genau hinschauen.
Grundsatz der Charta sei eine Nulltoleranzpolitik. Jeder Verdacht müsse gemeldet werden, jedem Verdacht müsse nachgegangen werden. Geplant ist deshalb auch, eine interne und eine externe Meldestelle zu schaffen. Die Charta-Prävention steht, jetzt aber komme noch eine Menge Arbeit auf die Verbände zu. Die festgehaltenen Maßnahmen müssen nun umgesetzt werden, sagt Ivo Lötscher.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Freitag, 25. November. In der Redaktion waren Wilmar Hall und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie dann am Montag wieder um 11 Uhr hier auf Radio Bern. Ich sage Sie Tschüss und wünsche allerseits ein wunderbares Wochenende.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.